Guten Morgen alle zusammen. Woran Liebe scheitern kann, verborgene Gefahren. Ich möchte noch mal kurz Rückschau halten auf das letzte Mal. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, welches Thema letzten Gottesdienst dran war. Es ging um Kritikfähigkeit. Und ich war sehr erfreut, muss ich sagen, nicht überrascht. Ich hatte es insgeheim auch gehofft, selber Kritik auch zu bekommen. Und ich habe Kritik bekommen am Ausgang, aber es war alles konstruktive Kritik und das war ganz, ganz toll. Einen Gedankenanstoß, den ich bekommen habe, möchte ich gleich weitergeben, nämlich es gibt eine Firma, in der vor einiger Zeit der Begriff Kritik abgeschafft worden ist und man hat stattdessen den Verbesserungsvorschlag eingeführt. Und das fand ich ganz toll. Also wenn man eure Kritik auch genauso gut als Verbesserungsvorschlag bezeichnen könnte, dann ist es vermutlich eine konstruktive Kritik. Dann könnt ihr sagen, ja, so ist es dann wohl richtig. Also, ja, woran Liebe scheitern kann, verborgene Gefahren. Der größte Zerstörer, mindestens einer der größten Zerstörer der Liebe, ist nicht etwa der Zorn und ist auch nicht die Ungeduld. Ungeduld ist ja viel auch so miteinander. Ist auch nicht die Gleichgültigkeit und ist auch nicht die Unfreundlichkeit. Der größte Zerstörer der Liebe ist oftmals der Neid. Neid ist ein großes Problem. Viel aufdenken. Dies ist der 5. Sonntag von Liebe in Aktion. Da soll es um Neid gehen. Nächste Folie. In 1. Korinther 13, Vers 4 lesen wir in der Luther-Übersetzung, die Liebe eifert nicht. Und vorhin in der Moderation wurde eine andere Übersetzung vorgelesen, die Liebe neidet nicht. Das ist aber die gleiche Bedeutung. Die Liebe eifert nicht. Das bedeutet, wo Neid ist, kann keine Liebe sein. Wo Liebe ist, kann kein Neid sein. Die beiden schließen sich gegenseitig aus. Jetzt, was ist Neid? Können wir eine gute Definition einmal haben? Ich habe einmal versucht, eine doppelte Definition hier zu geben. Was ist Neid? Neid bedeutet, ich ärgere mich über das Gute, das Gott anderen Menschen schenkt. Das ist Neid. Und die zweite Definition, ich vergesse, was Gott mir Gutes tut. Und oftmals ist Neid eben beides zusammen. Ich vergesse, was Gott mir schon Gutes getan hat und ich ärgere mich, wenn es jemand anderem gut geht. Hinter den meisten Sünden steckt Neid. Ich habe Verskarten diese Woche ausgeteilt. Jakobus 3, Vers 16. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Also wenn euch irgendwo böse Dinge auffallen in der Gemeinde und Unordnung, dann schaut mal, könnte es vielleicht sein, dass es mit Neid zusammenhängt und könnte es vielleicht sogar sein, dass Neid auch in euch zu finden ist? Da haben wir schon einen Ansatzpunkt. Mich hat das bei der Beschäftigung mit dem Thema irritiert, dass die Neid als so eine zerstörerische Kraft darstellt. Was wird denn durch Neid zerstört? Ein paar Beispiele. Zum Beispiel entsteht durch Neid oft Klatsch. Ich erhebe mich selbst über den anderen, indem ich ihn schlecht mache, schlecht über ihn rede und prüft euch einmal selbst, wo ihr euch ertappt beim Klatsch. Ist es nicht oft aus Neid? Ist es nicht oft so? Schönheitswahn entsteht durch Neid. Bitterkeit entsteht durch Neid. Du ärgerst dich über Erfolge anderer, die du gerne selber eingestrichen hättest. Wenn du diese Erfolge gehabt hättest, wäre es völlig in Ordnung gewesen. Aber die anderen kriegen das. Das ist das Schlimme. Mord entsteht durch Neid. Das ist ein Motiv in der Kriminologie durchaus anerkannt. Und wenn wir in die Bibel gucken, es war tatsächlich der Grund für den ersten Mord in der Weltgeschichte. Den Mord von Kain an Abel, der entstand durch Neid. Neid macht hungrig, grausam, sarkastisch, stur, rachsüchtig, ungnädig, geizig, eitel und unfreundlich. Keine so gute Perspektive, oder? Salomo vergleicht Neid mit Knochenkrebs, der dich am lebendigen Leib von innen auffrisst, der deine Seele auffrisst. Nichts zerstört Freundschaften schneller als Leid. Neid kann Familien kaputt machen. Unbemerkt bauen sich Rivalitäten auf. Da tauchen Rivalitäten auf und man weiß im ersten Moment gar nicht, wo kommt's her. Weil man nicht in die Leute reingucken kann. Wenn wir reingucken könnten, wenn da ein Fenster drin wäre, hier vorne auf der Stirn, dann würden wir oftmals Neid entdecken. Neid kann Geschäfte kaputt machen. Ich habe schon gehört, dass es große Konzerne gibt, in denen die Abteilungen gegeneinander arbeiten, der Neid herrscht. Und deswegen steht solch ein Konzern nicht gut da. Neid kann ganze Nationen mobilisieren und Nationen können gegeneinander in den Krieg ziehen aus Neid. Wenn man sich mit den Ursachen des Ersten Weltkrieges beschäftigt und auch des Zweiten Weltkrieges, ist oft Neid die Ursache. Einfach aus Neid. Neid ist eine schrecklich zerstörerische Sünde, ein Feind des Lebens, teuflisch. Wenn Neid so zerstörerisch ist, wie kriegen wir dieses scheußliche Unkraut gerupft? Wie kriegen wir das weg? Also ich glaube, es wäre ein Sieg, ein großer Sieg in der Geschichte der Gemeinde, wenn wir den Neid gerupft kriegen. Das erscheint dann in keiner Statistik, aber es wäre ein großer Sieg, ein Grund zum Feiern eigentlich. Wie kriegen wir es gerupft? Manchmal lernen wir das Richtige zu tun, am besten, indem wir uns anschauen, wie man es besser nicht macht. Die Negativfolie sozusagen. Und so lesen wir den Predigtext, der steht im Matthäusevangelium, Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Ich lese hier nach der Hoffnung für alle Übersetzung, die ja sehr leicht zu verstehen ist, eine heutige Übersetzung. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Matthäus 20, 1 bis 16. Jesus sagt darin, mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Weinbauern, der frühmorgens Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und ließ sie in seinen Weinberg an. Ein paar Stunden später ging er noch einmal über den Arbeitsmarktplatz und sah dort Leute herumstehen, die arbeitslos waren. Auch diese schickte er in seinen Weinberg, versprach ihnen einen angemessenen Lohn. Zur Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags stellte er noch mehr Arbeiter ein. Als er um 5 Uhr in die Stadt kam, sah er wieder ein paar Leute untätig herumstehen. Er fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Uns wollte niemand haben, antworteten sie. Geht doch und helft auch noch in meinem Weinberg mit, forderte er sie auf. Am Abend beauftragte er seinen Verwalter, ruf die Leute zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang beim Letzten an und hör beim Ersten auf. Zuerst kamen also die zuletzt Eingestellten und jeder von ihnen bekam den vollen Tagelohn. Jetzt meinten die anderen Arbeiter, sie würden mehr bekommen, aber sie erhielten alle nur den vereinbarten Tageslohn. Da beschwerten sie sich beim Weinbauern. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund, entgegnete der Weinbauer einem von ihnen, dir geschieht doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will den anderen genauso viel zahlen wie dir. Schließlich darf ich doch wohl mit meinem Geld machen, was ich will. Oder ärgerst du dich, weil ich großzügig bin? Ebenso werden die Letzten einmal die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Schon blöd, wenn andere für den gleichen Lohn viel weniger arbeiten müssen als man selbst. Das ist in der Arbeitswelt eine unangenehme Tatsache. Die Managerlöhne sind in der Diskussion, gerade jetzt, wo rausgekommen ist, dass die Kaufkraft von ganz normalen Haushalten so über die Jahre immer mehr abnimmt. Das ist schon blöd. Das Beispiel aus der Bibel ist nicht schwach, weil ja die einen 200 Mal so viel verdienen wie andere Unternehmer. Das erzeugt Neid. Sogar in der Gemeinde kann Neid entstehen. Man kann sich mit Haut und Haaren irgendwo investieren und weiß, dass Gottes Gnade trotzdem für alle gleich gilt. Das ist nicht gerecht, aber das ist auch Gottes Gerechtigkeit. Er macht keine Unterschiede. Und außerdem, die Zielvereinbarung war ganz klar. Sie hatten sich vorher verständigt auf einen Denar, auf den regulären Arbeitslohn, den es damals so gab im ersten Jahrhundert. Die ersten Arbeiter im Weinberg haben ihren Tagelohn bekommen, genau wie sie es vereinbart hatten. Damit wären sie wohl auch glücklich gewesen, wenn nur nicht die anderen zuerst gekommen wären und den Lohn ausbezahlt gekriegt hätten, sondern wenn sie zuerst ihren Lohn gekriegt hätten und nach Hause gegangen wären. Dann hätten sie nämlich nicht mitgekriegt, dass die anderen genau das Gleiche bekommen. Ja, die bevorzugten Nachzöglinge. Wie jetzt? Wir hätten fürs gleiche Geld auch weniger arbeiten können. Wir hätten uns auch umdrücken können. Hey Chef, das ist nicht fair. Hier läuft alles korrekt. Aber trotzdem ist das nicht fair. Es ist keine Gleichbehandlung da. Die sind neidisch. Das ist das Problem. Und wer von uns versteht das nicht? Als Deutsche, das sagt man uns nach, ganz gut aus. Von uns, der freilich schon lange tot ist, der Arthur Schopenhauer, ein Philosoph des 19. Jahrhunderts, hat die Lage bei uns analysiert und gesagt, in Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid. Wie werde ich dieses sündhafte Geschwür los? Wie komme ich davon los? Nächste Folie. Und erster Punkt. Höre auf, dich mit anderen zu vergleichen. Wie wäre das? Einfach mal aufhören damit. Da kommt das ganze Elend her. Wusste schon Kierkegaard, das ganze Elend kommt aus dem Vergleichen. Vergleichen ist die Wurzel des Neids. Das Vergleichen war der erste große Fehler, den die Weinbergarbeiter gemacht haben. Hier heißt es ja also die zuletzt Eingestellten und jeder von ihnen bekam den vollen Tageslohn. Jetzt meinten die anderen Arbeiter, sie würden mehr bekommen. Sie sagten, schau her, was die da bekommen. Also werden wir deutlich mehr bekommen, haben schon so hochgerechnet. Wir verdienen mehr, wir müssen mehr haben. Die Bibel warnt, vergleiche dich niemals. Das ist unweise. Hast du dich verglichen oder gestern? Wirst du es heute Mittag tun oder nächste Woche? Vergleiche nicht dein Einkommen. Tu es nicht. Es macht dein Leben kaputt. Vergleiche nicht deine Intelligenz. Vergleiche nicht deine Durchsetzungsfähigkeit. Vergleiche nicht deinen Ehepartner. Vergleiche nicht deine Kinder. Vergleiche nicht deinen Job. Warum nicht? Das ist der Grund, weil du einzigartig bist. Du bist absolut einzigartig. Gott hat dich wunderbar gemacht. Du bist kein Fehler. Du bist ein kostbares Ebenbild von ihm und trotzdem ein Unikat, ein Einzelstück. Dich gibt's kein zweites Mal auf der ganzen Welt. Also wozu dann vergleichen? Was will man da vergleichen? Wie kann man Äpfel und Birnen miteinander vergleichen? Wie kannst du dich mit jemand anderem vergleichen? Zweitens, wenn du vergleichst, führt dich das immer bei dir zu Stolz und zu Neid. Wer gut abschneidet, wird stolz. Und wer schlecht abschneidet, wird neidisch. Die Quelle ist immer das Gleiche. Es kommt immer vom Vergleichen her. Beides ist Sünde. Oft beneiden wir Menschen, und das klang in der Moderation auch schon an, weil wir nicht die ganze Wahrheit kennen hinter dem Erfolg von dem anderen. Wenn du immer wüsstest, welche Opfer diese Menschen gebracht haben, dann würdest du es vielleicht gar nicht wollen. Ich habe so oft Aussprüche des Neids gehört und da wurde mir bewusst, das ist ja aber nicht die ganze Wahrheit. Klar, in diesem einen Punkt hat der andere einen Vorteil, aber womit hat er sich das erkauft? Vielleicht eine zerstörte Gesundheit? Vielleicht eine gescheiterte Ehe? Du beneidest Menschen, wenn du sie nicht wirklich kennst. Und aus dem Abstand heraus siehst du ihren Erfolg. Und aus der Nähe siehst du aber auch ihr Versagen. Du siehst ihre Macken und dass sie unvollkommen sind. Und deswegen ist auch dieser ganze Star-Kult, den wir so mitkriegen, ein großer Unsinn. Blättert ihr ganz gerne mal durch die bunten Blätter mit den Geschichten berühmter Leute, selbstverständlich beim Arzt im Wartezimmer. Was? Ja, oder? Was sonst? Ja, hat ja nichts zu tun. Ne? Tut es nicht, nehmt euch was von zu Hause mit zum Lesen, was Gutes. Es ist komplette Zeitverschwendung. Oder ihr bietet dem Arzt an, ich habe gute Zeitschriften. Ich würde es Ihnen bringen, Sie können es auslegen, ganz umsonst. Also diese Blättchen, die fördern Neid. Und das hat auch eigentlich gar nichts mit der Realität zu tun. Keiner ist so cool, wie diese Stars wirken. Keiner von ihnen. Wer die ganze Wahrheit kennt, würde mit keinem von ihnen tauschen. Ich habe eine ganze Menge Defizite in meinem Leben, die ich am liebsten beseitigt hätte, wo ich gerne tauschen möchte. Aber wenn ich genau hingucke, ich lebe lieber mit meinen Defiziten und bin glücklich. Würde ich jetzt mal alle Leute zusammentrommeln, die ich bewundere, wäre eine ganze Menge. Und wir würden uns alle unsere Probleme erzählen, die wir so haben in unserem Leben und alles so zur freien Verfügung in der Mitte stapeln. Ich vermute, also meine Wahl wäre schon mein eigenes Paket, das ich im Leben zu tragen habe. Kam da ein guter Beitrag? Den sollten wir auf jeden Fall hier sagen. Da weiß man, was man hat. Genau, ja. Keine Leichen. Ja, also ich würde mein Paket schnappen und damit nach Hause gehen und fröhlich sein. Hör auf, dich zu vergleichen. Zweiter Punkt, freu dich darüber, wenn Gott anderen Gutes tut. Oh, das ist eine schwierige Übung. Das ist fast so schwierig wie Kritik hören. Ja, wenn jemand anderem was Gutes passiert, erster Impuls, warum kriegt eins auf die Finger und versucht euch mal da mitzufreuen. Freu dich, wenn Gott jemand anderem segnet. Das kommt nicht von allein, das müssen wir wirklich lernen. Die ersten Arbeiter im Weinberg sind ja nicht betrogen worden. Ihnen ist nichts Böses passiert, ihnen ist sogar Gutes passiert, weil sie haben einen Lohn gekriegt, da konnten sie ihre Familien mit ernähren. Aber sie konnten es nicht ab, dass andere mit weniger Arbeit das Gleiche bekamen und dann auch in der Lage waren, ihre Familien zu ernähren. Anstatt sich mit den anderen zu freuen, haben sie sich geärgert. Sie fingen an zu schimpfen. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Was war die Antwort des Weingärtners in Vers 15? Ärgerst du dich, weil ich großzügig bin? Das ist ja verrückt. Das ist doch kein Grund zum sich ärgern. Oh ja, ist doch ein Grund zum sich ärgern oft. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer einen ganz praktischen Rat. Und vermutlich kennen wir diesen Rat auch, haben den nur immer ein bisschen anders gehört. Da steht nämlich drin, wenn andere fröhlich sind, dann freut euch mit ihnen, weint aber auch mit den Trauernden. Und der Schwerpunkt ist immer auf den zweiten Satz. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Trauernden. Ist das Schwerste, mit den Trauernden zu weinen? Nein. Es ist oftmals viel schwerer, mit den Fröhlichen fröhlich zu sein und sich mit ihnen über ihren Erfolg zu freuen. Wenn andere fröhlich sind, dann freut euch mit ihnen. Mit dem Erfolg anderer kommen wir nicht gut klar. In Wahrheit fühlen wir uns vom Erfolg anderer sogar bedroht und in Frage gestellt. Denn irgendwie ist ja die Welt wie eine große Schwarzwälder Kirschtorte. Wenn einer ein etwas größeres Stück bekommt, dann bedeutet das doch, dass mein Anteil entsprechend kleiner ausfällt, so anteilmäßig jedenfalls. Es ist noch gar nicht heraus, wer das größere Stück bekommt. In diesem Leben wird überhaupt nur ein schmales Teilchen der Torte ausgeteilt und nicht die ganze Torte. Zahltag kommt noch. Aber selbst wenn das schon alles wäre, wenn wirklich das Leben, was wir hier so leben, die völlige große Schwarzwälder Kirschtorte wäre, lohnt es sich zu lernen, sich mit dem anderen und ihrem besonderen Segen zu freuen. Weil Neid eine so versteckte Sünde ist, nehmen wir sie oft nicht so ernst. Es sind schon Baptisten wegen allem Möglichen aus der Gemeinde rausgeflogen. Das Härteste, was ich mal gehört habe, ist, weil sie sonntags mit der Straßenbahn zur Gemeinde gefahren sind, weil das eine Verletzung des Sonntagsgebots war, ist mal jemand rausgeflogen aus der Gemeinde. Das ist allerdings schon etwas länger her. Aber wegen Neid ist noch keiner geflogen. Noch nie. Neid nimmt dir die Lebensfreude und sie hält sich davon ab, in die Lebensfreude anderer mit einzusteigen. Vielleicht möchtest du gerne heiraten, aber es ist bisher halt noch nicht so weit gekommen. Also bist du genervt, wenn wieder mal jemand anders heiratet. Vielleicht wünschst du dir eine berufliche Beförderung. Jemand anderes neben dir wird befördert und feiert das mit, was weiß ich, Brötchen und Sekt. Und du fragst, warum nicht ich? Vielleicht wünschst du dir ein Kind, aber es klappt nicht. Dann wird ein Kind bei jemand anderem geboren. Bist neidisch, kannst dich nicht freuen. Ich kann das ganz gut verstehen, aber es zerstört vor allen Dingen dich selbst und dein Leben. Du kannst heute entscheiden, ob du weiter die anderen willst oder ob du willst dich mit ihnen zufrieden. Du entscheidest. Dritter Punkt, sei dankbar für das, was du hast. Die ersten Arbeiter im Weinberg hatten etwas in der Tasche. Ihren Lohn. Und der reichte. Morgens waren sie noch arbeitslos gewesen. Das ist ein deutlich schlechterer Status als abends. Hatten sie sich dann über die Arbeit gefreut? Vielleicht waren unter ihnen Familienväter. Alles war Paletti. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die anderen das Gleiche bekamen. In 1. Korinther 4, Vers 6 und 7 warnt Paulus, spielt nicht einen von uns gegen den anderen aus. Vergleicht nicht. Bist du etwas Besonderes? Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Wir haben nichts, keiner von uns besitzt irgendetwas, was ihm nicht geschenkt worden ist, von höherer Stelle. Niemand. Egal ob hoch oder minder begabt, reich oder arm, alles, was wir haben, haben wir geschenkt bekommen. Neid basiert auf einem ganz großen Mythos, einer Lüge. Ich brauche mehr, um glücklich zu sein. Ich brauche immer noch ein bisschen mehr. Es reicht nicht. Ich brauche etwas, was ich bis jetzt noch nicht habe. Und obwohl wir alle im gleichen Boot sind, tut es weh, das zuzugeben, weil das ist so ein gemeiner Trieb. Wer würde das schon gerne zugeben, dass er sich nicht freut, wenn jemand anders Erfolg hat? Wenn du beneidest, dann willst du ja, dass der andere auf die Nase fällt. Glück erlebt. Du verrätst es niemandem, aber es würde dir das größte Vergnügen bereiten. Stell dir vor, das kommt eines Tages ans Licht. Diese geheimen Gedanken kommen ans Licht. Und für Gott sind sie längst am Licht, er sieht die nämlich. Also höchste Zeit, etwas zu unternehmen. Wenn wir dankbar werden für das, was wir haben, dann haben wir diese Abgründe von Gefühlen nicht mehr. Die Bibel sagt, freu dich über das, was du hast. Vergiss nicht zu danken, anstatt immer noch mehr zu wollen. Ich habe schon mehr, als ich brauche. Ich habe viel Grund zum Danken. Neid ist nicht dankbar für das, was ich schon habe. Vierter Punkt, vertrau Gott, auch dann, wenn das Leben ungerecht aussieht. Welche Rolle Neid spielt, erkennt man. Wenn du zum Beispiel merkst, dass die Worte, das ist nicht gerecht oder nicht fair über die Lippen kommt, dann bist du schon in der Falle. Ist es nicht fair, dass jemand anderes etwas hat, das dir gerechterweise zusteht? Mit der Ungerechtigkeit kommen wir doch nur immer dann nicht zurecht, wenn es uns trifft. Wenn es anderen trifft, da kommen wir ganz gut mit zurecht. Was du brauchst, ist ein tiefes Vertrauen in Gott, dass er genau weiß, was du brauchst. Er weiß es und er versorgt dich. Sie fingen an zu schimpfen. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet. Sie sahen nur das. Hört ihr den Neid? Aber die hatten auch Leute zu Hause, die abhängig waren und die dringend einen ganzen Tageslohn brauchten. Sie forderten mehr. Wenn dir das Leben nicht fair vorkommt, dann richtet das sich nicht so sehr weg deines Neides. Dahinter steckt viel Tieferes. In Wahrheit zweifelst du. Du zweifelst an Gott. Du zweifelst an seiner Güte in deinem Leben. Du klagst, dass Gott unfair ist und jemand anderen wohl mehr lieb hat als dich und schmollst. Aber Gott sagt in diesem Bild des Weingärtners, dir geschieht kein Unrecht. Und weiter, oder ärgerst du dich, weil ich großzügig bin? Neid ist das Fieber. Gottes Handeln anzuzweifeln, das ist eigentlich die Infektion dahinter. Lern ihn zum Vertrauen. Und der letzte Punkt, konzentriere dich auf den Plan Gottes im Leben. Konzentriere dich nicht darauf, wie viel du hast oder was du bist. Gottes Rat im Bild des Weingärtners, nimm dein Geld und geh und gib Ruhe. Häng dich an der Sache doch nicht auf. Geh und überrasch deine Frau mit einem Strauß Blumen. Du hast jetzt was in der Tasche. Nutze das. Es ist Zeit, weiterzugehen. Lebe. Manche stecken so sehr in der Vergangenheit, dass sie Gottes Güte der Gegenwart verpassen. Wer will so ein Leben freiwillig? Und trotzdem passiert uns das, weil der Neid eine so starke Kraft ist. In Psalm 139 steht ein persönliches Wort für jeden von uns. Psalm 139, 15 und 16. Da sagt Gott zu dem Psalmisten, der Psalmist sagt es in dem Fall, schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Gott hat dich für einen besonderen Plan geschaffen. Für dich gibt es nichts Besseres, als in diesem Plan zu sein. Nicht mit noch mehr Geld, nicht mit noch mehr Gaben. Du kannst gar nicht glücklicher werden. Einer der Aufträge von Gemeinde ist es, diesen Plan Gottes mit dir zusammen zu entdecken und dir dann zu helfen, dich auf diesen Plan zu konzentrieren. Es kann dich bewahren vor Neid. Neid wird dann völlig überflüssig, denn du bist bei Gott bereits privilegiert. Ein größeres Privileg gibt's gar nicht, Gottes Plan in deinem Leben zu entdecken. Jetzt kommt Jesus nämlich in dem Bild vom Weinbauern zum großen Finale, Vers 16. Die Letzten werden einmal die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Mit anderen Worten, wenn du in der Ewigkeit groß sein willst, werd der Diener für alle anderen. In der Ewigkeit werden die Dinge einmal total verdreht sein, sich völlig anders darstellen, als wir das so meinen heute. Wir werden merken, dass das, was wir darstellen in diesem Leben, nicht viel anders ist als eine Rolle, die ein Schauspieler im Theater gespielt hat. Und nach der Vorstellung kommt dann raus, wer wirklich der große Schauspieler ist. Da spielt es keine Rolle mehr, welche Rolle du gespielt hast in diesem Leben. Nichts von alledem, was auf der Erde deinen Neid provoziert hat, wird in der Ewigkeit irgendeine Rolle spielen. Kein Erfolg, kein Talent, keine Schönheit, kein Ruhm, keine erreichten Ziele. Nichts von alledem wird auch nur die geringste Rolle spielen in der Ewigkeit. Was eine wirklich große Rolle spielen wird, ist dein Dienst an anderen Menschen in der Liebe. Die Liebe wird bleiben. Und Liebe bedeutet, ich bin dankbar für das, was ich bekomme. Liebe bedeutet, ich höre auf, mich zu vergleichen. Ich fange damit gar nicht erst an. Liebe bedeutet, ich freue mich mit denen, die sich freuen, weil sie Erfolg haben. Das ist Liebe. Liebe in Aktion. Was wäre das, wenn es unter uns keinen Neid mehr gäbe? Die Liebe eifert nicht. Amen.